und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix.
Und bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode kommen, noch ein paar andere Sachen, nämlich einmal Errata. So hat Goldlocke unsere Episode über SNES-Revisionen gehört und da noch einen kleinen Hinweis zugehabt. Und zwar, dass die erste Hardware-Revision des Super Nintendos hatte einen Bug, der praktisch dazu führen konnte, dass das ganze System einmal wegcrasht, wenn HDMA und DMA-Transfers da sich ungünstig überlappen. Und das dann auch in späteren Revisionen gefixt wurde, aber man natürlich bei entsprechenden Spielen dann darauf achten musste, dass man diesen Fehler trotzdem umgeht, weil auch die Revisionen, die ja schon auf dem Markt sind, natürlich trotzdem mit den Spielen umgehen müssen. Ja, und dann gibt es dann auch im Entwicklerhandbuch von Nintendo gab es dann so ein paar Hinweise, wie man diesen Fehler umgeht. Zum Beispiel, dass man diese DMA-Geschichten dann nur während des V-Blanks benutzt. Also wenn sozusagen der Kathodenstrahl, der ja bei so einem alten Röhrenmonitor von links oben immer zeilenweise nach unten geht, wieder nach oben wandert. Sozusagen die Austastlücke nennt sich das. In der Zeit könnte man dann diesen DMA-Transfer machen. Daneben gab es auch andere Fehler, die teilweise da vermerkt sind, so zum Beispiel ein Fehler, wenn ein Objekt eine gewisse Größe hat und eine gewisse horizontale Position, dass dann das Time-Over-Flag der SPPU1-Revision Version 1 halt ja 1 wird an der Stelle, also gesetzt wird. Und dann haben wir noch einen neuen Unterstützer auf Steady. Da möchten wir uns nochmal recht herzlich für bedanken und wirklich Dankeschön sagen. Und wenn ihr uns auch auf Steady unterstützen wollt, dann könnt ihr das einfach auf unserer Seite unter snescast.de tun und dort einfach auf Unterstützung klicken. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Episode.
Dabei handelt es sich um das Spiel Super Star Wars. Es ist ein Einspieler-Jump-and-Run-Shooter auf dem SNES. Entwickelt wurde das Spiel durch die Firma Sculptured Software in Zusammenarbeit mit LucasArts Entertainment und veröffentlicht dann durch JVC Musical Industries. Ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, Star Wars sollte man früher oder später kennenlernen, also damit kommt man eigentlich in Berührung. Der erste Film kam 1977 als Krieg der Sterne im Deutschen bzw. im Original als Star Wars ins Kino. Schöpfer ist George Lucas und dieser hat dann 2012 seine Firma Lucas Films inklusive der Rechte an Star Wars dann an die Walt Disney Company verkauft. Ja, und in dieser Zeit allein sind viele Filme entstanden. Inzwischen sind es 3 Filmtrilogien, die gewissermaßen den Kern ausmachen. Und drumherum gibt es ja noch ein riesiges Universum, also es ist ja extrem vielfältig. Das sind über 250 Romane, die ganzen Comics, die Spielzeuge und die Serien und alles, was es dann nicht noch sonst so gibt. Ja, aber bleiben wir bei den Filmen, denn das Spiel für das SNES basiert ja auf einem der Filme, beziehungsweise dem ersten Film. Und die Filme an sich handeln vom ständigen Kampf zwischen Gut und Böse. Das Ganze spielt in einem fiktiven Universum. Und die jeweiligen Seiten von Gut und Böse werden dann durch die helle und die dunkle Seite der Macht repräsentiert. Die Macht ist dabei so ein mystisches, unsichtbares Energiefeld mit eigenem Willen. Und die Macht verbindet das gesamte Leben der Galaxis miteinander. Die Filme haben insgesamt 10 Oscars bekommen und sind mit einem Erlös von über 70 Milliarden US-Dollar sogar im Guinness World Records Buch vertreten. Ja, und grundsätzlich, da Disney ja jetzt die Rechte daran hat, wird das auch weitergehen. Also es sind neue Filme bereits entstanden und einiges mehr ist noch in der Planung. Aber kommen wir zur Firma.
Ja, da haben wir einmal LucasArts, die sozusagen da auch die entsprechende Lizenz dann für Star Wars ja weitergegeben haben an die entsprechende Firma. Und LucasArts kennt man ja auch so für Spiele wie so Maniac Mansion und Zack McCracken, also den ganz wundervollen und alten Kram à la Point-and-Click-Adventure. Auch ihre Scum Engine, die dann halt diese Spiele möglich machte, auch wie die Monkey Island-Serie. Indiana Jones kam später auch noch. Also wenn ihr mal Maniac Mansion spielen wollt, spielt es, es ist großartig. Und Sculptured Software, die waren ein Videospielentwickler, die haben in Salt Lake City gesessen, das liegt im Bundesstaat Utah und wurden 1984 gegründet von George Metos, Peter Adams und Brian Brandenburg, also Brandenburg im Deutschen geschrieben. Und die waren auch halt wirklich ein Pionier in der ganzen Videogame-Industrie und haben halt viele Spiele auch portiert von den Arcade-Systemen zu entsprechenden Heimkonsolen und haben auch eigene Spiele entwickelt. Und dadurch, dass sie da auch relativ viel wirklich gemacht haben, wurden sie dann 1995 schlussendlich von Acclaim übernommen. Ja, fürs Super Nintendo hat Sculpture Software unter anderem Sequest DSV 1995 herausgebracht. Beim Design ist es so, dass Harrison Fong sich um die ganzen Hintergründe gekümmert hat und John Knowles um die Designs für die Charaktere. Die haben auch nur relativ wenig Hintergrund-Konzeptzeichnung gemacht, bevor sie angefangen haben. Der Hintergrund war halt einfach, es wusste halt wirklich jeder, wie die entsprechenden Star Wars Charaktere aussehen müssen. Und das hatte man dann halt ein bisschen weniger Arbeit da an der ganzen Stelle. Auch eine PC-Portierung war in Arbeit, die sollte 1994 von der Firma Brainbug und Softgold gemacht werden. Es war auch schon fast fertig, also das Spiel war bereits in der Testphase, aber man hat sich dann da entschlossen, die Entwicklung zu stoppen, weil man ja nicht irgendwie dachte damals, das passt irgendwie nicht mehr so gut zusammen. Und auch fürs Mega Drive war eine entsprechende Version geplant, aber die wurde auch nie komplett umgesetzt. Verantwortlich für das Spiel waren 28 Entwickler, bei LucasArts einige, unter anderem halt John Knowles für die ganzen Designs und Harrison Fong für die Hintergründe. Und bei Sculpture Software wurde das Ganze programmiert von Peter Ward und die Soundeffekte und die Musik wurden halt arrangiert von Paul Webb. Und da gab es auch noch ein paar Leute, die sich um die Animation gekümmert haben. Und ein spezieller Dank geht halt in den Credits an George Lucas. Veröffentlicht wurde das Ganze schließlich in Nordamerika am 1. November 1992, in Japan knapp einen Monat später oder anderthalb Monate später, am 18. Dezember 1992 und in Europa dann erst ein Jahr später, beziehungsweise im nächsten Jahr, nämlich am 2. April 1993. Genau, und damit schauen wir uns dann das Setting des Spiels an.
Ja, das Setting des Spiels basiert ja auf dem ersten Film der Trilogie, also der ersten Trilogie, und darin herrscht im Grunde Bürgerkrieg. Es gibt das Imperium auf der einen Seite und die Rebellen auf der anderen Seite. Die Rebellen haben von ihrem Versteck aus angegriffen und den ersten großen Sieg gegen das Imperium erreicht. Denn es wurden die Pläne der ultimativen Waffe entwendet und das ist natürlich der Todesstern. Ja, und die eingeführte Prinzessin Leia wird dann verfolgt und flieht und dort setzt dann auch das Intro des Spiels ein. Kommen wir dann zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, sieht man das LucasArts Logo. Und dann noch mit einer kleinen Anmerkung, dass das ganze Spiel in Stereo verfügbar ist. Und das Super Star Wars als Schriftzug wird einmal mittig eingeblendet und macht dann kurz darauf dem Titelmenü Platz. Ja, und das Titelmenü wird natürlich auch mit dem Hintergrundbild passend kombiniert. Das heißt, man sieht die Schiffe des Imperiums und der Rebellen. Man sieht den Todesstern auf der linken Seite, die Charaktere wie Luke und Darth Vader zum Beispiel sind mittig angeordnet und rechts sieht man dann Teile des Planetens, auf dem das Schiff abstürzt. Es gibt dann zwei Punkte, die man auswählen kann. Der eine ist das Spiel zu starten und der andere sind die Optionen. In den Optionen kann man den Schwierigkeitsgrad auswählen, das heißt zwischen Easy, Brave und Jedi einstellen. Dann kann man den Sound zwischen Mono und Stereo verstellen und es gibt verschiedene Controllerbelegungen. Das sind vorgefertigte Belegungen, die dann durchrotiert werden können und man wählt dann eine aus. Wenn man das Spiel dann startet, kommt ein Intro und das ist dieses typische, was man auch aus dem Film kommt, A Long Time Ago. Also dieser Text, der dann durch das Weltall durchläuft und dort wird dann nochmal der aktuelle Stand der Geschichte erklärt. Das Ganze wird dann auch passenderweise durch die Star Wars Musik begleitet, die man allgemein kennt, beziehungsweise die ja wirklich ikonisch geworden ist. Ja, dann sieht man weiter, wie ein Sternkreuzer auf ein anderes Schiff feuert und von diesem beschossenen Schiff flieht dann eine kleine Rettungskapsel auf den nahegelegenen Planeten. Das ist der Punkt, wo das Spiel dann einsetzt. Vom Bildschirm her ist es so aufgebaut von links oben nach rechts oben, dass der ausgewählte Held zu sehen ist, so als kleines Kopfporträt mit Namen. Dann sieht man eine Energieleiste in Form eines Laserschwertes und die Anzahl der Leben. Und mittig sieht man dann die Punkteanzahl und rechts die ausgewählte Waffe und den Time-Bonus. Mehr Zeit übrig zu haben, bedeutet dann am Ende mehr Punkte zu bekommen. Das Ganze ist in 2D gehalten und man sieht es quasi von der Seite, was sich dann im späteren Spielverlauf ein wenig ändert. Denn Die Perspektiven ändern sich in den Fahrzeugen. Das heißt, man fliegt später den X-Wing und da ist das Ganze von den Werten her im Cockpit integriert, also mittig unten. Allgemeines Spielziel ist es natürlich, die bösen Pläne des Imperiums zu durchkreuzen, indem man den Todesstern zerstört. Im Spiel selbst kann man das Ganze mit Luke spielen. Später kann man dann auch Chewbacca und Han Solo freischalten. Und wie gesagt, man kann ja dann die Fahrzeuge, die es im Spiel gibt, auch steuern. Das heißt, dort ändert sich die Perspektive. Das ist dann der Landspeeder auf dem Planeten, der X-Wing, dann, wenn man den Anflug auf den Todesstern macht, von außen einmal und dann direkt einmal, dass man im Cockpit sitzt und rausschaut. Und neben diesen Fahrzeugen gibt es natürlich auch Waffen bzw. Power-Ups, die einem im Spiel begleiten. Das ist zum einen der Blaster. Der kann durch aufgesammelte Items mit Blaster-Symbol dann auch aufgerüstet werden. Und man kann zwischen dem normalen Blaster bzw. dem Power-Up dann wechseln. Allerdings gehen diese Power-Ups dann auch verloren, wenn der Held im Spiel stirbt. Dann muss man sich das Ganze nochmal neu erarbeiten. Was die Updates des Blasters angeht, die haben verschiedene Formen. Das ist einmal der normale, dann der mit Flamme, dann folgt der Proton-Seeker. Also das ist ein Blaster, der wirklich seine Gegner von der Munition her verfolgt. Also die Munition ist zielsuchend. Dann hat man den Rapid-Iron-Blaster, den Plasma-Wave-Blaster und man kann neben dem Blaster natürlich auch sein Lichtschwert benutzen. Das ist allerdings nur Luke vorbehalten. Wenn man sich dann durch das Level gekämpft hat, wird der Text Stage Clear, also das Level fertig in dem Sinne, eingeblendet und der Time-Bonus, also die übrig gebliebene Zeit, wird dann noch angerechnet bzw. in Punkte umgewandelt und auch übrige Leben werden in Punkte umgewandelt. Man springt dann nicht automatisch ins nächste Level, sondern wenn man das Level geschafft hat, gibt es noch eine kleine Zwischensequenz als Belohnung und als erzählenden Part. Man bewegt sich also durch die unterschiedlichen Level, das heißt, die Level folgen gewissermaßen dem Film. Und das wäre Tatooine. Dann kommt man später vom Äußeren in das Innere des Sandcrawlers und geht dann weiter in Mos Eisley bzw. in die Kantina. Und ganz zum Schluss kommt man dann beim Todesstern an und im finalen Anflug. Es gibt natürlich auch diverse Items, die man nutzen kann gegen die Gegner. Das wären zum einen das Plasmaschild. Dieses schützt den Charakter kurz vor Schaden. Dann hat man die thermalen Detonatoren. Die Energie kann man sich auffüllen lassen. Man kann zusätzliche Zeit finden. Man kann ein Item finden, welches die Punkte verdoppelt, der darauffolgenden eingesammelten Items. Und man kann seine Lebensenergie, also dieses Laserschwert, verlängern. Das heißt, wirklich die Grundenergie, die man hat, wird erweitert. Und als letztes zu nennen wären dann natürlich die Extra-Leben. Die braucht man mitunter auch bei der großen Vielfalt an Gegnern. Man hat da die Wurmbratten, die Mynox, die Sandwürmer, die Javas, die Sandpupel bzw. Sandleute, je nachdem, ob man sich im englischen oder deutschen Bereich bewegt, und einiges mehr. Selbstverständlich sind auch die Sturmtruppen in unterschiedlichen Ausführungen vorhanden, gegen die man dann im späteren Verlauf kämpft. Ja, und auch so kleine Hindernisse machen einem das Leben schwer. Das sind so Sandgruben. Wenn man sich dort drin zu lange aufhält, dann wird man nach unten gezogen und stirbt. Es gibt sich bewegende Plattformen. Man kann abstürzen, also von dieser Plattform fallen. Schießende Kanonen, denen man ausweichen muss, was das Ganze nicht gerade leichter macht. Auch diverse Laserschranken und Laufbänder und ähnliches gibt es im Spiel. Und das Ganze wird dann an gewissen Passagen von den Endbossen gekrönt. Das sind insgesamt 5 Stück an der Zahl. Das ist das Lava-Biest Javenko, das Grubenmonster Salak, die mutierte Womp-Ratte und als mechanischen Endgegner bzw. als mechanische Endgegner gibt es dann noch den Combat Carrier und den imperialen Verteidigungsdroiden. Ja, und wenn man dann den letzten entscheidenden Schuss abgegeben hat und den Todesstern zerstört hat, dann kommt man zu den Credits. Man sieht dann, wie der Todesstern explodiert und seinen eigenen Fighter, der fliegt dann raus, also einem entgegen. Es wird einem gratuliert und das war ja ein Schuss von 1 Million. Kurz darauf sieht man dann die 3 Charaktere, also Luke, Han Solo und Chewbacca, wie sie in eine große Halle eintreten und nach vorne gehen. Sie werden also geehrt und Danach sieht man ein Foto der Charaktere aus dem Film, also wirklich realitätsgetreu, soweit man das von der Grafik damals überhaupt so sagen kann. Ja, und während man das Foto dann betrachtet, läuft darunter ein Text. Das war ein Sieg, aber sei vorsichtig, das Imperium könnte ja zurückschlagen. Erinnere dich daran, dass die Macht mit dir sein wird. Und sobald das durchgelaufen ist, sieht man wieder das Weltall, die Namen der Beteiligten am Spiel flimmern durch das Bild und der Hintergrund, was ich sehr schön gemacht finde, verschwindet dann so leicht und wird zu einem riesigen Kopf von Darth Vader. Wenn wir dann zur Steuerung kommen, muss man unterscheiden zwischen der First Person und der Side View, also der Seitenperspektive und der Ego-Perspektive. Denn je nachdem, in welcher Perspektive man sich befindet, sind die Steuerungen auf dem Controller auch unterschiedlich ausgelegt. In der Seitenperspektive kann man mit Start seine Auswahl bestätigen bzw. das Spiel pausieren. Die Select-Taste ist gleichbedeutend mit der A-Taste, das heißt, mit der kann man die Waffe wechseln. Mit dem Digitalkreuz kann man bewegen und zielen. Mit Y schießt man dann. Und wenn man Y gedrückt hält, bekommt man eine Art Dauerfeuer. Die X-Taste ist für die Plasma-Detonatoren zuständig, falls sie denn gerade im Inventar vorhanden sind. Das sind so kleine Bomben. Und mit L kann man runterschauen, beziehungsweise mit R kann man hochschauen. Es gibt dann auch Kombinationen dieser Tasten, das heißt Digitalkreuz hoch und den B-Knopf zusammengedrückt ergibt den größeren Sprung nach oben. Dann kann man, wenn man das Digitalkreuz diagonal nach unten drückt, plus den B-Knopf, also dann slidet man so runter an Hängen beziehungsweise Hügeln und wenn man nur runterdrückt und B, dann fällt man von einer Plattform, auf der man gerade steht, auf die nächste Ebene darunter. Hält man die Y-Taste gedrückt, zusammen mit dem Digitalkreuz, kann man dann in alle Richtungen schießen. Wenn man sich dann die First-Person-Perspektive anschaut, dann sind dort die Select-Taste und die Start-Taste gleichbelegt, denn sie pausieren bzw. starten das Spiel. Das Digitalkreuz dient der Bewegung, Y dem Schießen, dort ist es auch wieder identisch. Wenn man diese Taste drückt und hält, dann kommt man zum Dauerfeuer und mit L bzw. mit R schießt man dann den linken Torpedo bzw. den rechten Torpedo, während man sich im X-Wing befindet, ab. Schauen wir uns die Grafik und den Sound einmal genauer an.
Ja, die Grafik orientiert sich natürlich am Film und es ist alles eine sehr filmische Optik, also schon das Intro, wo diese Schrift halt so nach oben, nach hinten verschwindet und auch die animierten Sequenzen im Intro, alles sehr filmisch und am Anfang dann auch diese Wüste und Luke von der Seite und die Monster, die dort sind und auch so zum Beispiel dann diese Speeder-Sequenzen, wo ich mit dem Speeder über die Ebene fahre, die sind schon auch so aus damaliger Zeit gesehen noch recht eindrucksvoll und lassen halt auch wirklich ein filmisches Erlebnis entstehen. Vor allem, wenn man dann mal anguckt, wie groß das Modul ist, da ist das dann noch ein bisschen eindrucksvoller dann an der Stelle. Ansonsten, wenn man sich den Soundtrack anguckt, der wurde ja von Paul Webb gemacht bzw. arrangiert und der erhielt dafür die Originalpartituren, die John Williams für den Film gemacht hat und hat dann mit der firmeneigenen Software sozusagen diese Geschichten dann ja auf den Soundchip des Super Nintendos übertragen. Im Soundtrack selber sind halt unterschiedliche Stücke mit unterschiedlichen Längen. Es gibt auch sehr lange Stücke, zum Beispiel das Skywalker-Theme hat knapp 4 Minuten 30. Das Main-Theme von Star Wars 1 Minute 40 ungefähr. Und auch der Sandcrawler-Theme, die ganzen Geschichten da, ungefähr auch wieder 4 Minuten 40 drumherum. Daneben gibt es natürlich auch noch so einige Soundeffekte und Samples, zum Beispiel Use the Force Luke oder Stay on Target, extra Jingle am Anfang für in Stereo und JVC Presents. Solche Geschichten haben wir da halt drin in der Musik. Alles in allem sind das im ROM selber um die 20 Musikstücke und Soundeffekte, die dort enthalten sind. Ja, wie kommt man jetzt sinnvollerweise durch das Spiel, wenn einem die Macht vielleicht ja nicht ganz so gewogen ist?
Die normalen Level im Spiel sind an sich eigentlich ganz gut zu bewältigen. Und daher werfen wir einen kleinen Blick auf die jeweiligen Stage-Bosse. Das ist zum einen das Sarlacc-Pit-Monster, also ein riesiger Wurm, wenn man so möchte, in einer Sandgrube mit zwei Tentakeln, gewissermaßen die Mutter aller Sandwürmer, also metaphorisch gesprochen. Und hier ist es eigentlich so, dass man einfach nur weiterschießen muss, um zu gewinnen. Der Wurm hustet dann in gewissen Abständen so größere Sandkugeln aus dem Mund und die kommen dann auf den Spieler zu. Man muss da einfach nur ein- oder zweimal springen. Also das ist keine wirklich große Leistung, dort auszuweichen. Und neben diesen großen Sandkugeln sollte man allgemein die Tentakel nicht aus dem Blick lassen. Sobald diese auftauchen, springt man dann einfach mit einem Doppelsprung hoch oder zur Seite und schießt dann ein oder zwei Schüsse auf die Tentakel ab. Allgemein, wie gesagt, ist dieser Boss recht einfach zu besiegen. Dann haben wir als zweiten Boss das Lava Beast Javenko. Das hat mich ein wenig, als ich es das erste Mal gesehen habe, an eine gepanzerte Mutantenbiene erinnert. Das Biest greift an, indem es Lavastrahlen aus seinem Mund abfeuert und man befindet sich ja auf dem Rand der Plattform. Also unter einem ist Lava, man hat eine kleine Plattform und auf dem Rand sollte man stehen bleiben. Es gibt da so einen kleinen Winkel, bei dem man gar nicht bis relativ selten getroffen wird. Und man muss beim Ausweichen wirklich darauf achten, dass man nicht herunterfällt. Denn die Lava tötet da den Spieler auf Anhieb. Die Lava an sich ist auch ein Teil der gesamten Herausforderung, denn sie feuert von sich aus immer so kleine Bögen von Lava bzw. Wellen in dem Sinne ab. Hier ist der Schlüssel zum Sieg wirklich der Ort, an dem man steht bzw. stehen bleibt auf der Plattform. Und ein wenig Konzentration, dass man nicht abrutscht und direkt in der Lava stirbt. Kommen wir dann als nächstes zur mutierten Wormquet, also zur mutierten Ratte. Die sieht aus wie einfach eine überdimensionierte große Ratte mit großen Ohren. Er hat einen Greifschwanz und greift auch neben diesem mit den Armen an. Sollte man hier zu dicht an der Ratte stehen, dann muss man durch Sprünge ausweichen und sie wieder ein klein wenig zurückdrängen mit dem Blaster oder dem Laserschwert. Ja, neben der großen Ratte gibt es dann noch so kleine Ratten, die von rechts nach links in das Bild kommen. Und diese sind recht hilfreich, da sie zum einen gut zu besiegen sind und lassen dann anschließend Herzen fallen, die der Lebensregeneration dienen. Im Idealfall springt man dann immer so ein Stück nach vorne, drängt die Ratte zurück mit dem Laserschwert und geht dann wieder ein Stück selbst zurück. Je nachdem, welche Art von Blaster man zu dem Zeitpunkt hat, kann man mit dem aufgerüsteten Blaster auch einfach links stehen bleiben, ab und zu mal hoch und runter springen und dann mit Dauerfeuer auf die Ratte schießen. Danach kommt man dann zum Kalar-Boss-Monster. Das ist ein großes, grünes, echsenartiges Ding mit langem Hals und Armen. Und das ist wesentlich besser mit dem Laserschwert zu besiegen als mit dem Blaster. Es greift dann mit den Händen als auch mit dem Hals den Spielercharakter an. Und da kann man dann wirklich ganz einfach hochspringen und dem Ganzen ausweichen. Idealerweise steht man dann einfach am Rand, springt ab und zu hoch und schießt im richtigen Takt. Also das ist wirklich nur eine Frage des Timings und ein relativ einfacher Boss. Ja, hat man diesen besiegt, kommt man zum Hover Compact Carrier. Dieser besteht so aus verschiedenen Teilen. Ist an sich eine fliegende mechanische Plattform, wenn man so möchte. Und die einzelnen Teile kann man dabei besiegen bzw. wegschießen. Man sollte während des Kampfes geduckt bleiben. Also nicht die ganze Zeit, aber den Großteil der Zeit. Denn der Carrier fliegt ja durch das Bild bzw. ändert auch seine Höhe. Und wenn man sich da nicht duckt, verliert man automatisch Energie, wenn man getroffen wird. Idealerweise schießt man dann erst die Teile, an die man am leichtesten rankommt, also die Teile, die unten am Carrier befestigt sind, weg. Und da eignet sich das Laserschwert natürlich weniger. Da sollte man dann eher auf den Blaster zurückgreifen. Es gibt auch je nach Position immer eine Stelle, auf der man stehen bleiben kann und nicht getroffen wird. Der Carrier schießt quasi nach links und nach rechts weg und wenn man dann direkt unter ihm bleibt, zumindest in der ersten Phase, wird man dort nicht getroffen und kann ganz gut schießen. Danach kommt man zum imperialen Verteidigungsdruiden als nächsten Gegner. Da muss man zuerst einmal warten, dass das Verdeck offen ist, sonst ist er im Grunde unbesiegbar. Sobald es sich dann öffnet, kommt eine zielsuchende Rakete hervor, die auf einen schießt. Er greift an sich mit seiner Kralle an, also diesem Standfuß. Er versucht einen gewissermaßen damit zu zerstampfen, während er auf den Spieler springt. Der imperiale Verteidigungsdruid hat dann quasi eine Kralle, mit der er angreift. In dem Sinne seinen Arm, wenn man so möchte. Und er greift auch an, indem er mit seinem Standbein versucht, auf den Spieler zu hüpfen. Also ihn einfach platt zu drücken. Die Bewegungsmuster sind da wirklich einfach und man muss nur ein- oder zweimal springen, während er angreift und damit ausweichen. Wenn man zu dem Zeitpunkt schon etwas mehr an Lebensenergie hat, kann man auch ganz einfach in der Ecke stehen bleiben und nur mit dem Blaster in die Richtung des Gegners feuern. Also auch wieder ein recht einfacher Gegner. Als letztes kommt dann der Detention Guard Boss. Es ist ein fliegender, so leicht kugelartiger Roboter, so nur ein bisschen kantiger, eckiger, aber in der Form einer kantigen Kugel, wenn man das so möchte. Mit zwei größeren Energiestrahlen greift er an und auch mit jeweils zwei zielsuchenden Raketen. Da muss man auch wieder darauf achten, da er fliegt, dass man, wenn er die Höhe ändert, also zum Spieler runterkommt, dass man sich dann duckt, um auszuweichen. Während er über dem Spieler steht, feuert er senkrecht einen Strahl nach unten ab. Das heißt, man kann sich nicht unter ihm die ganze Zeit verstecken, sonst wird man von diesem getroffen. Erst einmal muss man ihm die Panzerung wegschießen mit dem Blaster und dann schießt er seitlich Energiebälle, einmal zur linken, einmal zur rechten Seite. Und da ist das dann so eine kleine Mixtur zwischen unter ihm Deckung suchen und von den Energiebällen nicht getroffen werden, als auch diesem senkrechten Energiestrahl, den er abschießt, auszuweichen. Das heißt, man muss öfter mal die Position hier wechseln. Kommen wir dann zu den Cheats des Spiels.
Im Spiel selbst sind einige Cheats eingebaut, die man dann benutzen kann. Da muss man halt bestimmte Codes im Titelscreen eingeben. Und diese Codes sind zum Beispiel dafür da, extra Continues zu machen, dass man zum Beispiel 5 Continues hat. Oder dass man den Soundtest aufrufen kann, dass man gleich mit einem Lichtschwert startet oder sich gleich die Credits angucken kann. In den Levels selber gibt es dann auch unterschiedliche Geheimnisse oder versteckte Sachen, wie zum Beispiel extra Leben, die man finden kann in bestimmten Leveln und oder auch Räumen. Und wenn man bestimmte Dinge tut. Daneben gibt es auch für Emulatoren eine ganze Reihe von Cheat-Codes, zum Beispiel unendliches Leben, unendliche Continues, dass man fast unverwundbar ist gegen den meisten Schaden, dass man, wenn man seinen Blaster geupgradet hat, das auch nach dem Tod noch bestehen bleibt, dass die Speeder-Level einfacher werden. Dass man mit einer gewissen Anzahl Leben startet, alle solche Sachen gibt es. Oder auch ganz ohne Continues kann man sich mit den entsprechenden Codes dann das im Emulator so hinbauen, wie man das braucht. Und damit werfen wir auch mal dann einen Blick auf die Unterschiede des Spiels. Also wenn man sich mal das anguckt, bevor das Spiel rauskam, da war unter anderem geplant, dass die Charaktere so eine schwarze Outline hatten. Das hat man aber dann gelassen, weil das ja zu cartoonmäßig aussah. Und deshalb hat man das dann da wieder rausgenommen. Es gibt auch eine Idle-Animation, wo Luke dann ja so Laserschüsse mit seinem Laserschwert ja reflektiert, indem er sie halt pariert. Und das hat man aber wieder rausbauen müssen durch gewisse Speicherbegrenzungen. Es sollte auch ein Level gehen, basierend auf der Müllpresse, was auch schon in der Entwicklung war, aber auch dann wieder gestrichen wurde wegen halt entsprechenden Limitationen. Vom Spiel selbst gibt es auch unterschiedliche Revisionen. So ist es so, dass das Spiel 1996 im Rahmen der Player's Choice Serie nochmal gerepublished wurde und JVC war dann praktisch nicht mehr in das Publishing involviert und deshalb heißt es dann nicht mehr JVC Presents, sondern Nintendo Presents am Anfang. Und auch, dass es dann steht, Licensed by Nintendo, wurde dann geändert, Licensed to Nintendo. Das sind so kleine Unterschiede, die sich da im Spiel ergeben hat. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten.
Ja, und da schauen wir uns die Cartridge immer ein wenig näher an, sowie den internen Header, der gesetzt werden muss. Es handelt sich hierbei um eine Fastron mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden und von einer Größe von 8 Mbit. Der interne Titel ist Super Star Wars, jeweils mit einem Leerzeichen und großgeschrieben. Und in der europäischen Version ist es Super Star Wars All.
Wenn wir einen Blick auf die Portierung und Nachfolger werfen, so ist es ja so, dass einmal schon, wie gesagt, Super Star Wars sozusagen einmal gereleased wurde im Rahmen der Player's Choice Serie. Und neben den Releases gab es auch später noch Releases für die Virtual Console. Das war dann 2009 und auch für die PlayStation 4 und die PS Vita kam das Spiel dann 2015 raus. Die Portierungen für die PlayStation, die haben zum Beispiel bessere Speicheroptionen und so ein bisschen Bestenlisten und Trophäengeschichten. Und wenn wir einen Blick auf die Nachfolger werfen, speziell auf Super Nintendo, weil über Star Wars selbst gibt's natürlich einen unglaublichen großen Haufen an Spielen. Aber für Super Nintendo erschien noch Super Star Wars The Empire Strikes Back, das erschien 1993, und Super Star Wars Return of the Jedi erschien 1994. Und damit sind wir beim Trivia, wenn wir uns die Spielzeit angucken und wenn man sich dann ja relativ viel Zeit lässt, dann schafft man das Ganze so in 4 Stunden. Wenn man sich ranhält, braucht man ungefähr 1,5 Stunden und so der Durchschnittsspieler wird so um die 2 Stunden, 2 Stunden 30 im Mittel brauchen. Bei den Preisen ist es so, wenn man sich das Lose kauft, um die 12 Euro, komplett in der Box, das Ganze um die 50 Euro. Und die US-Preise, da ist es dann so, da kostet es ungefähr 16 US-Dollar beziehungsweise 50 US-Dollar, wenn wir es komplett in der Box haben. Das Spiel selbst hat auch noch einen Bug-Modus, wo man dann praktisch ja diesen Soundtest, den wir vorhin bei den Cheats hatten, machen kann, aber auch die Stage wählen kann, die Leben erhöhen kann und auch den aktiven Player auswählen kann. Also ob man zum Beispiel jetzt das Level mit Luke spielen möchte oder mit Han Solo oder mit Chewbacca. Man kann auch die Stages überspringen, man kann sich die Koordinaten anzeigen lassen. Das alles geht über dieses Debug-Menü. Dann gibt es auch noch eine Methodik, um das Build-Date anzuzeigen, also wann das ROM gebaut wurde. Und damit werfen wir einen kurzen Blick auf die ROM-Hex, der leider wirklich kurz ist für dieses Spiel, weil da konnten wir leider keine finden. Und damit ein kurzer Blick auf die Retro-Achievements.
Allgemein gesprochen kennt man ja Achievements von der Plattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften bzw. Erfolge, die den Spieler motivieren sollen. Und Retro-Achievements sind die Achievements für die alten Spiele, die dann von den jeweiligen Emulatoren unterstützt werden. Für das Spiel Super Star Wars gibt es hier 31 davon. Und das Achievement Zoresu bekommt man, wenn man alle Upgrades für das Leben bekommen hat. Das Achievement Flow Walking bekommt man, wenn man einen Zeitbonus einsammelt. Das Achievement Red Snow Moon bekommt man, wenn man den Todesstern-Hangar mit dem Charakter Han Solo abschließt.
Wenn wir Blick auf die Speedruns werfen, so ist es so, dass der erste Platz mit 24 Minuten 30 Sekunden da ist. Der wurde mit der japanischen Version gemacht. Der zweite Platz dann auch nah dran mit 24 Minuten 39 Sekunden, auch mit der japanischen Version. Und auch der dritte Platz dann mit 24 Minuten 48 Sekunden, auch mit der japanischen Version gemacht. Andere Version, zum Beispiel die amerikanische Version, findet man dann erst auf Platz 6. Dort wurde das Spiel dann mit 27 Minuten beziehungsweise in 27 Minuten geschafft. Werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
Ja, das Handbuch vom Spiel hat 20 Seiten und unterteilt sich in die Punkte Einstieg, Steuerung, Helden und Fahrzeuge, dann natürlich die Waffen und die Power-Ups sowie die Gegner und die einzelnen Level, als auch die Endgegner werden hier ein wenig näher behandelt. Es sind 1 bis 2 Bilder wirklich vom Originalfilm enthalten, die mit eingebunden worden sind. Und allgemein wird das Ganze illustriert durch Screenshots aus dem Spiel und auch mit so einzelnen Zeichnungen der Spielfigur in den einzelnen Bewegungsabläufen. Das heißt, man sieht zum Beispiel Luke, wie er geduckt irgendwo ist, wie er springt, wie er dann schießt. Und das Ganze wird wirklich dann mit der Zeichnung hinterlegt. An sich relativ wenig Text im Allgemeinen, aber dann durch das Bildliche ganz gut auf den Punkt gebracht. Schauen wir uns die Bewertung des Spiels einmal näher an.
Ja, wenn man sich die Bewertungen anguckt, also da gibt es einige sehr gute Bewertungen, zum Beispiel von Defunct Games 2013 100 Punkte. Wenn man da eher mal was Zeitgenössisches nimmt, dann haben wir im Oktober 1992 94 Punkte vom Gamefan Magazine und das Nintendo Magazine System UK hat im Februar 1993 93 Punkte vergeben. Es gibt auch ein bisschen schlechtere Bewertungen, zum Beispiel die Playtime hat 79 Punkte vergeben 1993 und The Video Game Critic hat 2005 67 Punkte vergeben. Wenn wir schauen, was darüber geschrieben wurde, hat zum Beispiel Endforce im Dezember 1992 mit 95 Punkten gesagt, one of the best games ever, not particular for the originality, but for the masterly way, so many game styles have been forged into a truly playable world. Das Nintendo Magazine System UK hat dazu geschrieben, Super Star Wars makes full potential of its license and the end result is the best looking, most impressive sounding and playable movie tie-ins ever seen on the Super NES. One Up, ein französisches Medium, hat gesagt, grob übersetzt, dass Super Star Wars sicherlich nicht eine der besten Adaptionen ist aber dass sie doch recht fantasievoll ist und vor allem eines der spaßigsten Spiele ist, wo sie halt das Prädikat Star Wars draufgepackt haben. Electronics Gaming Monthly hat im November 1992 90 Punkte vergeben und gesagt, easily one of the best games of the year. Und die Megafun hat 86 Punkte vergeben und im Januar 1993 war das. Und sie haben gesagt, wie habe ich auf dieses Spiel gewartet, und als ich es endlich in mein Super NES steckte, blieb mir die Luft weg. Die Musik ist einfach gigantisch und fast 1:1 aus dem Film rübergezogen. Mit den Soundeffekten und der Sprachausgabe verhält es sich genauso. Also man sieht hier, ne, dieser Bezug auf den Film, der war da halt wirklich sehr, sehr stark gegeben. Das Spiel hat auch einige Awards gewonnen, den Game of the Month Award von Electronic Gambling Monthly im November 1992 und vom Flux Magazin 1995 war es auf Platz 25 der Top 100 Videospiele aller Zeiten. Damit sind wir bei der Meinung. Ja, bei mir war die Nostalgie gleich wieder drin, weil das Spiel hatte ich damals auch fürs Super Nintendo und es wundert mich auch so ein bisschen, dass wir als erstes ein Star Wars Spiel behandeln, weil ich dachte, ne, das erste Star irgendwas Spiel, was wir behandeln, wird wahrscheinlich irgendein Star Trek Spiel sein, weil ich da an dem ja doch mehr zugeneigt bin. Aber das Spiel an sich, es macht durchaus Spaß, obwohl ich halt mit Star Wars nicht wirklich viel anfangen kann. Und ich mag auch die Speeder-Szenen, die mag ich wirklich sehr. Für mich hauptsächlich habe ich es gespielt der Nostalgie halber, weil ich es halt schon früher hatte. Aber man muss wirklich sagen, es ist wirklich ja so eine Art interaktiver Film mit sehr viel Interaktion. Also es ist ein Spiel und nicht nur Entscheidungen hier links, rechts. Und es macht schon Spaß. Es ist doch dann wirklich auch für die Möglichkeiten, die das Super Nintendo da bietet, und das Ganze in 8M mit reinzupacken, das ist schon ziemlich toll, was da gelungen ist mit dem Spiel. Wie ist es bei dir, Felix?
Die Musik und die Grafik, die finde ich wirklich sehr gut gemacht. Man hat auch unterschiedliche Gegner, als auch die Grafik-Sets, die Level unterscheiden sich. Und dass man das Ganze dann auch noch mit den drei unterschiedlichen Charakteren, also Luke, Han Solo und Chewbacca, spielen kann, finde ich auch sehr schön gemacht. Da hat's mich dann wirklich, ja, mitgenommen. Dann die einzelnen Zwischensequenzen sind natürlich auch einfach das verbindende Element zwischen den Leveln. Und da fühlt man sich dann irgendwie so zwischen Spiel und Film ein wenig hin und her gerissen. Und auch von der Idee, dass zwischen dieser seitlichen Perspektive als auch dieser Ego-Perspektive dann in den Fahrzeugen unterschiedlich zu gestalten, finde ich wirklich sehr schön gemacht bzw. umgesetzt, aber hat natürlich auch so Kritikpunkte, wo ich dachte, okay, es ist, was die Endgegner angeht, wirklich relativ leicht. Also man steht irgendwo, springt vielleicht 5-6 Mal und während der gesamten Zeit schießt man auf den Gegner, also das ist nicht, da ist die Abwechslung nicht wirklich gegeben. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach auf einfach gespielt habe und dass es in den anderen Schwierigkeitsstufen wirklich herausfordernder ist. Aber ich finde so allgemein, dass das Spiel durchaus noch heute spielenswert ist.
Und ich finde, das ist auch da natürlich sehr empfehlenswert, weil es halt gebraucht auch für einen relativ günstigen Preis heutzutage gekauft werden kann. Und was die Endgegner angeht, also ich hatte mit dem Wurm im ersten Level bei meinen ersten Durchläufen doch wirklich arge Probleme. Da habe ich es dann immer nicht ins zweite Level geschafft, weil ich an genau der Stelle gescheitert bin. Wobei, ich weiß nicht, ist Easy die normale Einstellung? Weil ich habe halt einfach das Spiel gestartet und bin mit den normalen Einstellungen dann an der Stelle dort rein. Aber ja, das hängt wahrscheinlich so ein bisschen immer ab, wie man damit klarkommt und auch die Muster der Endgegner dann auf Anhieb erkennt, ne? Das hast du dann wahrscheinlich besser hinbekommen als ich. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Eine Mail an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns wirklich riesig drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen, und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Und an alle Unterstützer, die wir bisher haben, nochmal wirklich ein ganz großes Dankeschön. Und alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder zu unseren Social-Media-Präsenzen auf Twitter und Mastodon, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi!
Ciao!